Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 14. März 2024. Beginnen wir mit der mit Abstand besten Nachricht des Tages. Heute erscheint die neue gedruckte Weltwoche, Ihr wöchentlicher Lichtblick seit über 90 Jahren. Sage und schreibe über 90 Jahre. Wer hätte das gedacht? Wir setzen den Akzent mit dem unmenschlichen Geschäft mit der Leihmutterschaft. Ich kaufe mir ein Kind. Die bekannte deutsche Autorin Birgit Kelle setzt da einen Gegenakzent zu dem, was im Allgemeinen über die Leihmutterschaft gesagt und behauptet wird. Übrigens auch von mir. Ich bin ja ein Befürworter dieser neuen Reproduktionstechniken. Hier werden mir die Leviten gelesen, gewissermaßen. SBB gegen Bundesrat. Der Rahmenvertrag macht die Schweizer Bahn kaputt. Christoph Mörgeli mit einer Recherche zu einem Thema, das ich bereits aus den Urwäldern von Kalifornien angesprochen habe, mit dem gebotenen Abstand von ein paar tausend Kilometern. Gotisches Unheil über Windsor. Die sonnigen Jahrzehnte unter Elisabeth der Guten sind leider vorbei. Ich freue mich sehr über diesen Text von Julie Burchill, den ich noch nicht gelesen habe. Und Linus Reichlin, der geniale Schweizer Autor und Weltwoche-Kolumnist, verliebt in die Steuererklärung. Ja, das sind ganz neue Facetten, die sich da im Alltag öffnen. Urschweiz der Vernunft, Hymne auf das konservative Gewissen des Landes von Peter Ruch. Und ich möchte ganz speziell darauf hinweisen, auf eine Kolumne, die genau das umsetzt, was der Inhalt rasiermesserscharf auf den Punkt bringt. Geschrieben von Chris von Rohr, dem Schweizer Produzenten und Musiker, der aufgestiegen ist in den Olymp, in den Pantheon der Rockmusik mit Krokus. Und ich bin sehr dankbar, in der Weltwoche mehrmals pro Monat seine Alben oder Songs für die Ewigkeit in sprachlich unnachahmliche Form bringt. Und diesmal schreibt er über Johnny B. Goode. Das ist der Song von Chuck Berry mit dem Duckwalk, mit dem Entengang und eben jenen prägenden Charakteristiken, die den Rock'n'Roll auf Jahre, Jahrzehnte hinaus geformt haben. Und das gilt eben auch für diese Kolumne. Rock'n'Roll, das sind drei Akkorde und die Wahrheit. Und das trifft eben auch auf diese wunderbare Spalte hier von Chris von Rohr zu Johnny B. Goode, Songs für die Ewigkeit. Chuck Berry, wunderbar geschrieben. Und das ist eben auch Lebensfreude pur. Dann ebenfalls für die freudvolle Anreicherung und Bereicherung unseres Daseins diese sehr schön gestaltete Beilage von unserem Kolumnisten und Kollegen Kurt W. Zimmermann mit Blick auf das dritte Weltwoche Golf Open im Juli 2024. Wunderschön, fantastische Texte, die den Golfsport würdigen, auch von seiner philosophischen, ja metaphysischen Dimension her. Golf, so hat es einmal der Schweizer Yellow-Impresario Dieter Meier ausgedrückt, selber übrigens ein hervorragender Golfspieler. Golf, das ist sozusagen Zen-Buddhismus angewandt eben auf diesen wunderschönen Courses, wo der Mensch sich, der Natur, seinem Schläger, dem Ball und diesen verflixt kleinen Löchern ausgeliefert ist. Eine wirklich sehr, sehr schön gemachte Golfbeilage. Das gibt mir die Gelegenheit, noch einmal darauf hinzuweisen, dass wir am 21. März, also schon nächste Woche, ebenfalls einen sportlichen Leckerbissen hier veranstalten, nämlich das Gipfeltreffen der Champions, Pirmin Zurbriggen und Marc Girardelli, was wir auf der Skipiste über das Leben gelernt haben. Kommen Sie vorbei, würde mich sehr freuen, im Hotel Marriott, 21. März ab 19 Uhr, Türöffnung 18.00 Uhr. Anmeldung www.weltwoche.ch/champions und ich sage Ihnen, wir werden aus diesen Skistars das Höchstmaß an lebenswirklicher Weisheit herausholen. Jetzt aber zu den finsteren Nachrichten. Jetzt kommt der unerfreuliche Teil, sozusagen, meine Damen und Herren, das, was uns täglich fordert und unsere sozusagen Stimmungsmuskeln hier stimuliert. Bundesrat Ignazio Cassis, unser Außenminister, entwickelt sich zum größten Sicherheitsrisiko für die Schweiz. Und ich sage das nicht mit Triumphalismus oder mit Freude, ganz im Gegenteil. Ich schätze Ignazio Cassis. Ich habe sehr, sehr gern mit ihm zusammengearbeitet als Nationalrat. Aber das gute Verhältnis, das wir immer gehabt haben und immer noch haben, fordert mir ab, eben auch ganz ehrlich zu sprechen. Ignazio Cassis wird zum Sicherheitsrisiko für die Schweiz. Er wird zum Totengräber vor allem der schweizerischen Neutralität. Sein grosses Problem, er versucht es allen recht zu machen und dabei geht die Schweiz den Bach runter. Die Schweiz hat seit dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine ihre Neutralität systematisch geritzt und jetzt ist ein weiterer Meilenstein des Untergangs gewissermaßen der Neutralität. Nicht des Untergangs der Schweiz, aber es könnte natürlich, wenn wir es übertreiben, auch dahin gehen. Es ist eine weitere fatale Weichenstellung gemacht worden. Der Ständerat hat sich entschieden, zum Wiederaufbau der Ukraine Gelder zu sprechen, beziehungsweise den Weg frei zu machen, dass die in der Schweiz eingefrorenen Gelder des russischen Staates, insgesamt etwa 8 Milliarden Schweizer Franken, dass die einfach konfisziert, kurzum gestohlen werden können, um sie für den Wiederaufbau in der Ukraine einzusetzen. Das hat natürlich die Behörden, die Regierung in Moskau sehr engagiert und sie haben daraufhin die schweizerische Botschafterin in Moskau einbestellt. Und wenn Sie da etwas die russischen Medien verfolgen, dann sehen Sie, wie sehr da die Schweiz in ihrem Ansehen gelitten hat. Wir reiten uns also immer tiefer in diesen Krieg hinein und die Verantwortung, obwohl er jetzt nicht die Mehrheit sozusagen gemacht hat in diesem Ständerat, Die Verantwortung trifft hier ganz klar unseren Bundesrat Ignazio Cassis, der eben die Neutralität selber zur Disposition gestellt hat und hier selber sozusagen den Abgrund öffnete, um die Neutralität der Schweiz preiszugeben. Die Schweiz wird damit zum Unrechtsstaat, zum Konfiskationsstaat, zum Enteignungsstaat und sie tut dies aus jener ja schwachen, kniefälligen, moralisierenden Haltung, die den eigenen nationalen Interessen immer fremder wird, beziehungsweise die eigenen nationalen Interessen der Schweiz völlig aus den Augen verloren hat. Und ich sehe da, dass Bundesrat Cassis im Rundschautag des schweizerischen Fernsehens sich allgemein zurzeit geäußert hat und da ist das Zitat hervorgehoben: Vieles erinnert mich an die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Das sagt Ignazio Cassis, aber er zieht die völlig falschen Konsequenzen daraus. Vor dem Zweiten Weltkrieg ist die Schweiz zurückgekehrt unter der Anführung eines Tessiner Bundesrats übrigens, Nello Celio, ist die Schweiz zurückgekehrt zur umfassenden, bewaffneten, immerwährenden Neutralität und die führenden Exponenten der bürgerlichen Schweiz, aber auch der sozialdemokratischen Schweiz waren gottenfroh, dass sich der Bundesrat zu diesem Schritt durchringen konnte, damals Austritt aus dem Völkerbund und Nichtübernahme der Sanktionen gegen Italien, damals Mussolini mit einer schwer bewaffneten Armee an der schweizerischen Südgrenze. Die Schweiz ist zurückgekehrt zur Neutralität und hat damit die Grundlage geschaffen für den Frieden bzw. für die Selbsterhaltung der Schweiz in kriegerischer Zeit. Und diese Neutralität ist sozusagen die Kernbotschaft jener Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Das allerdings verkennt Ignazio Cassis. Er ist zum Sicherheitsrisiko für die Schweiz geworden. Erstens, weil er die Neutralität beerdigt. Zweitens aber auch, weil er jetzt diese unseligen Verhandlungen mit der Europäischen Union vorantreibt. Grosser Russland-Protest wegen dieses Parlamentsentscheids. Hubert Moser hat in der Weltwoche geschrieben, aus meiner Sicht völlig zu Recht, Ständerat will russisches Staatsvermögen der Ukraine zuführen und Bundesrat Gassis unterstützt diesen Plan. Wie tief wollen wir uns noch in diesen Krieg hineinziehen lassen? Das heißt, der Bundesrat ist zum Ermöglicher, zum Vorantreiber dieses Absturzes der Schweiz zum Unrechtsstaat geworden. Und das ist eine für mich rote Linie, die hier überschritten worden ist, ganz klar, einmal mehr. Und es wird, was bemerkenswert ist, im schweizerischen Medienmainstream überhaupt nicht kritisiert, weder im Tagesanzeiger noch in der Neuen Zürcher Zeitung vom Schweizer Fernsehen, gar nicht erst zu sprechen. Das ist ein Akklamationsjournalismus, ein Applausjournalismus, der sich komplett distanz- und kritiklos da in die Schlachtreihen einfügt. Das ist der falsche Weg. Das ist nicht die Schweiz, meine Damen und Herren, die sich da zu erkennen gibt. Und da wundert sich dann noch einer, warum die Russen der Schweiz bereits eine scharfe Absage erteilt haben für diese sogenannten Friedensverhandlungen. Bundesrat Gassis hängt da ja nach wie vor der Illusion an, er könnte eine Friedenskonferenz auf schweizerischem Boden stattfinden lassen, um hier sozusagen das Gemetzel in der Ukraine zu beenden. Das wird ihm aber nicht gelingen, weil die Schweiz das Wichtigste preisgegeben hat, was es für diese Friedenskonferenz braucht, nämlich die Neutralität. Und deshalb mutet es nicht nur tragisch an, sondern auch geradezu kurzsichtig und wirklichkeitsblind, wenn der Außenminister jetzt seine Energien in eine Friedenskonferenz investiert, die keine Chance hat. Meine Damen und Herren, wir haben Ihnen das von Anfang an gesagt, wir haben von Anfang an darauf hingewiesen, dass das eine Totgeburt ist, ein Rohrkrepierer, während da die Kollegen immer noch mitgejubelt und da auf die Barrikaden gestiegen sind. Blick in die Zeitungen heute Morgen, knappe Abfuhr für schärferes Asylgesetz, das titelt die Neue Zürcher Zeitung auf ihrer Titelseite. Justizminister Jans besteht Feuertaufe im Ständerat. Geht darum, dass die Ständeratskammer am Mittwoch ein buntes Bouquet an asylpolitischen Vorstößen verhandelt hat. Mit 22 zu 21 Stimmen sei da der umstrittenste Teil einer Motion abgelehnt worden. Ich musste etwas schmunzeln, als ich das gelesen habe bei den Kollegen, weil in diesem asylpolitischen Artikel werden vor allem drei Buchstaben erwähnt. FDP, FDP, FDP. Und die SVP kommt ein- bis zweimal auch noch verschämt am Rande vor. Und das ist interessant, da sehen Sie jetzt also, dass das Zentralorgan des Freisinns alle Muskeln spielen lässt, alle Kräfte aufbietet, um da die FDP sozusagen als asylpolitische Durchgreiferpartei zu profilieren. Ich kann mich erinnern, wie Freisinnige damals 2016 im Dezember zu oberst auf den Barrikaden gestanden sind, um die von der SVP lancierte und vom Volk und Ständen angenommene Masseneinwanderungsinitiative zu versenken. Kurt Fluri, der FDPler aus dem Kanton Solothurn, war einer der ganz grossen Vorkämpfer, der hier die Eindämmung des Asyl- und beziehungsweise Migrationschaos bekämpft hat. Also die FDP hat genau das Gegenteil gemacht von dem, was heute die NZZ weismachen will. Aber wir müssen das mit großer Toleranz und Mildtätigkeit und Einfühlungsvermögen müssen wir das zur Kenntnis nehmen, dass hier sozusagen die eigene politische Verbandelung mit dieser Partei natürlich etwas die Berichterstattung prägt. Das ist ganz klar. Nun aber interessant, dass eben dieser versuchte Jubelartikel über die FDP am Schluss natürlich auch nach hinten losgeht, denn die FDP ist gerade nicht durchgekommen mit diesen asylpolitischen, kosmetischen Vorschlägen. Und auch interessant, Asylminister Beat Jans hat sich zum Fürsprecher jener gemacht, die eben auch gegen eine Verschärfung da der Regeln sich ausgesprochen haben. Also wir beobachten bei diesem Bundesrat bereits eine gewisse Fallhöhe zwischen dem, was er angekündigt hat, nämlich das Asylchaos, das Zuwanderungschaos einzudämmen, und dann seine Bereitschaft, diesen Ansagen auch tatsächlich Folge zu leisten, Taten folgen zu lassen. Nun, ganz grundsätzlich ist hier zu sagen, dass die Schweiz gar keine neuen Gesetze bräuchte. gegen diesen Asylmissbrauch und die Massenzuwanderung. Wir hätten diese Gesetze, sie sind angenommen worden, beziehungsweise es ist ein Verfassungsartikel vom Volk und von den Kantonen verabschiedet worden, eben jener Artikel gegen die Masseneinwanderung, den die FDP so entschlossen immer bekämpft und dann auch beerdigt hat. Wir brauchen keine neuen Gesetze, wir brauchen einfach die Entschlossenheit, die eigene schweizerische Rechtsordnung hier in die Wirklichkeit zu bringen. Und diese Entschlossenheit fehlt. Und das ist übrigens ein weiterer Grund dafür, warum man all diesen Planspielen einer institutionellen EU-Ankettung der Schweiz und die Europäische Union eine ganz scharfe Absage erteilen muss. Denn die Politiker, die heute schon nicht in der Lage sind, unser Recht durchzusetzen, weil sie knieschlotternd vor allfälligen möglichen Rügen und Sanktionen aus der Europäischen Union dastehen. Glauben Sie denn im Ernst, dass diese Politiker die Kraft hätten, schweizerische Interessen durchzusetzen, wenn wir einmal angedockt sind, institutionell an die Europäische Union, wenn Brüssel hier die Rechte, die Gesetze diktiert und wenn Brüsseler Gerichte hier die letzte Entscheidung haben, Sanktionen und Bußen verhängen können? Das ist doch ein Witz, das ist komplett verrückt, und dass man sich darauf überhaupt einlässt, zeigt doch, wie sehr Teile unserer Politik und leider auch Teile unserer Medien den Kontakt zur Wirklichkeit verloren haben. Die Ukraine kann auf Waffenhilfen hoffen, die EU stockt den Verteidigungsfonds für das Land um 5 Milliarden Euro auf. Da werden sich sehr, sehr viele EU-Bürger fragen, woher nehmen die einfach diese ganze Kohle? Die haben sie ja gar nicht. Ja? Woher nehmen sie das Geld? Sie nehmen sie von Ihnen und sie möchten sie eben auch von der Schweiz nehmen. Darum macht die EU dermaßen Druck auf unser Land. Die hohe Zuwanderung überschattet das EU-Dossier. Bei der Personenfreizügigkeit haben Bern und Brüssel gegensätzliche Ziele. Doch ein Kompromiss ist möglich wie ein Blick zurück. Kein Tag vergeht, ohne dass die Neue Zürcher Zeitung hier fast seitenfüllend Propaganda betreibt für dieses institutionelle Rahmenabkommen. Und dann im Medienmainstream angekommen, auch eine Meldung, die ich Ihnen schon aus Los Angeles dargelegt habe, dass Trump als größte Gefahr. 3 Menschen starben 2023 im Stadtverkehr, 2 von ihnen wurden von Trams erfasst. Eine große statistische Auswertung und Analyse hier auch der Neuen Zürcher Zeitung. Meines Erachtens wird die maßgebliche Schlussfolgerung nicht gewagt, nämlich, dass die rot-grüne Parteipolitik verantwortlich ist für diese Todesfälle. Denn die treiben die Leute auf die Trottoire und in die Fußgängerei, ins Velofahren, ins Tram, weil man ihnen eben den Privatverkehr, den Autoverkehr madig machen möchte. Und dieser dichte Stress, dieser politisch gewollte dichte Stress da im Fußgängerverkehr, bei all diesen Plätzen, wo diese geräuschlosen Trams, diese Cobras, sinnfälliger Name, herumkurven, das führt doch dazu, dass sozusagen die Dichte, eben die Begegnungs- und Kollisionswahrscheinlichkeit zwischen Mensch und Maschine, zwischen Mensch und Tram sich ganz markant erhöht hat. Also die rot-grüne Verkehrspolitik ist lebensgefährlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt braucht es politische Weitsicht. Der Krieg in Ost hat einen Punkt erreicht, an dem die politische Dimension gegenüber der militärischen in den Vordergrund tritt. Nun bieten sich große Chancen für die Zukunft der Region, aber sie müssen auch ergriffen werden. Ich glaube, das stimmt. Ich meine, wenn einmal etwas komplett in Trümmern liegt, dann bieten sich zwangsläufig große Chancen. Aber das Problem, das wir hier beobachten, ist natürlich das Problem, dass die Art und Weise der Kriegsführung Israels immer mehr Menschen gegen Israel aufbringt. Ob zu Recht oder zu Unrecht, das ist eine Tatsache, die nicht verdrängt werden kann und die auch den Freunden Israels und Israels nicht egal sein kann. Ein Krieg, der vor allem Kinder, Zivilpersonen, Frauen, Greise, Unbeteiligte umbringt, das geht nicht. Und vor allem ist das auch für den Westen eine Belastungsprobe, insofern als der Westen ja auftritt, sozusagen sich selber rechtfertigt und legitimiert dadurch, dass er sagt, wir sind eben nicht diese Barbaren und diese fürchterlichen Finsterlinge da, wie diese Diktatoren und Despoten und wie sie alle heißen mögen. Wir sind die Guten, wir sind die Anständigen, wir sind die Liebenswerten, wir sind die, die sich an Regeln halten, wir sind die, die eine regelbasierte Ordnung hier voranbringen. Was ist denn diese regelbasierte Ordnung, wenn sie nur selektiv angewendet wird? diskutiert, wer ist diese regelbasierte Ordnung und wer setzt diese regelbasierte Ordnung und ist der, der die regelbasierte Ordnung verabschiedet, auch der, der sich dieser regelbasierten Ordnung unterwirft. Und diese Fragen, diese Grundfragen können immer weniger Leute mit einem klaren Ja oder mit einem guten Gefühl beantworten. Es drängt sich ihnen viel mehr der Verdacht einer durchschlagenden, einer fundamentalen Scheinheiligkeit und einer Heuchelei des Westens auf. Nun will ich hier da nicht den naiven Idealisten geben, das war immer schon so. Die Fallhöhe zwischen Ideal und Wirklichkeit ist in allen menschlichen Dingen sehr, sehr groß. Aber die Penetranz, meine Damen und Herren, die Penetranz, mit der eben heute dieses regelbasierte Geschwätz allgegenwärtig geworden ist, diese Penetranz irritiert eben, dass es nicht funkt, dass Ideale gut sind, auch wenn man sie nicht immer realisieren kann. Das ist für mich unbestritten. Ich bin auch für eine regelbasierte Ordnung, aber ich bin gegen eine regelbasierte Heuchelei beziehungsweise gegen eine völlig regel nicht basierte Heuchelei, hinter der sich am Schluss einfach die Willkür verbirgt, dass man eben bereit ist, jede Schandtat zu akzeptieren, sofern sie von der eigenen Seite gemacht wird. Und diese Unglaubwürdigkeit, die bildet sich natürlich in der Wirklichkeit ab, die führt eben dazu, dass weite Teile der Welt nicht mehr bereit sind, diesem Heuchlerwesten da ihr Vertrauen oder nur schon ihr Gehör zu schenken. Endlich wird darüber diskutiert, was schiefläuft. Auch da ein Kommentar aus der Neuen Zürcher Zeitung heute Morgen. Endlich wird darüber diskutiert, was schiefläuft. Ja, das ist erfreulich, wenn die NZZ der Meinung ist, dass in der Asylpolitik endlich ernsthaft gesprochen wird. Lange, lange haben unsere Medien, nicht nur die NZZ, auch andere, lange, lange haben unsere Medien ja eine Diskussion darüber verweigert. Und jetzt hat man natürlich etwas das Mäntelchen gewechselt, der Wind hat gedreht und jetzt stellen die gleichen, die die Diskussion früher verweigert haben, erleichtert fest, dass die Diskussion jetzt plötzlich wieder stattfindet. Ist ja wunderbar, wie schnell da jeweils die Fahne im Wind sich drehen kann. Die Kernkraft ist kein Selbstzweck, sondern unabdingbar. Das ist auch interessant, es mehren sich jetzt da in den Medien die positiven Würdigungen und Wertungen der Kernenergie. Das hat vielleicht auch damit zu tun, und da beobachte ich gerade bei einer NZZ, die sich ja ebenfalls damals für die grüne Wende, für den Atomausstieg ausgesprochen hat, mit der FDP zusammen nach Fukushima, beziehungsweise man hat das etwas schwammig getan, damals bei diesen zum Teil nicht so klaren, etwas schummrigen Positionsbezügen da von Seiten der Liberalen. Aber jetzt ist hier die NZZ, das ist ja eine wichtige Zeitung in der Schweiz, ist die NZZ nun doch dabei, ganz klar für die Kernenergie Stellung zu beziehen. Und das hat eben auch damit zu tun, dass zum Beispiel die Familie Eggerter, Physikerfamilie, mit einem sehr erfolgreichen auch Unternehmersohn, ganz interessante Familie, Simon Eggerter, der Pater Familias, der Patro, schreibt übrigens in der Neuen Weltwoche sehr kritisch etwas über die Weltwoche, entgegnet da einem Klimaartikel, den wir gehabt haben. Aber diese Familie ist sehr, sehr wichtig darin, dass sie eben die Diskussion über die Kernenergie hier wieder nach vorne gebracht hat. Das ist sympathisch. Und gut, blicken wir noch in den Tagesanzeiger. Die Zeit rast voran. Kleinkriminelle aus Nordafrika beschäftigen die Schweizer Behörden. Das ist die Auswirkung unserer Asylpolitik. Von rechts gelobt, von links kritisiert. Beat Jans, ja, geben wir ihm nicht zu viel. Vorschuss, Lorbeeren. Bis jetzt hat er den Praxistest noch nicht bestanden, wenigstens theoretisch redet er so, dass man keine Hautausschläge bekommt, wenn einem daran gelegen ist, diese Missstände im Zuwanderungs-, im Migrationsbereich in den Griff zu bekommen. Das war's von der schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und stelle mich jetzt mental schon darauf ein, die internationale Ausgabe zu gestalten. Ich werde dort unter anderem über dieses Buch hier auch sprechen. Ein fantastisches Werk. Ich habe es inspiriert vom Film, der auf diesem Buch beruht, habe ich es mir gekauft und schon angefangen zu lesen. Ich konnte es gestern Abend trotz nach wie vor Jetlag aus Los Angeles nicht weglegen. ganz hervorragend das Leben dieses Robert Oppenheimer, des Vaters der Atombombe, des amerikanischen Prometheus, der Sagenheld der Griechen, der Prometheus, der Feuerbringer, ist ja von den Göttern bestraft und gefoltert worden. Und das ist ihm auch so gegangen. Er hat zwar nicht den Zorn der Götter auf sich gezogen, aber er hat den Zorn jener auf sich gezogen, die sich für die Götter gehalten haben damals, nämlich die amerikanischen Rechten, die McCarthys und Kommunistenfresser. Ein unglaublich gut geschriebenes Buch, ein faszinierender Stoff und eben ein Buch, ein Thema, das ein Manifest ist gegen diese Hexenjagdmentalität des Kalten Kriegs, die leider eine unausrottbare Konstante des menschlichen Fehlverhaltens bildet, leider auch heute wieder. Das war es jetzt aber unwiderruflich, fertig, um Himmels Willen. Aber Sie haben es gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit heute vorbeigegangen ist. Ich jedenfalls habe es überhaupt nicht gemerkt. Ich glaube, ich habe erst angefangen. Wunderbar, bis gleich. Wir sehen uns. Einen wunderschönen guten Tag.